Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer, schönen guten Tag. Mit der Stadt Flensburg dürften viele deutsche Automanagerinnen und Automanager aktuell eher keine guten Gefühle verbinden. Das liegt nicht an der Stadt selbst, sondern an dem Umstand, dass in Flensburg das Kraftfahrtbundesamt seinen Sitz hat. Wenn das KBA seine neuesten Zulassungszahlen vermeldet, zeigt sich, die deutschen Autobauer haben im Schnitt zumindest durchaus ein Problem. Und während vor allem Elektroautos in Deutschland zum Ladenhüter werden, vermeldet China bei den E-Autos eine Fördermaßnahme nach der nächsten. Wie kann das alles sein? Schauen wir uns in dieser Sendung genauer an. Und außerdem bis 17.30 Uhr, wie läuft es eigentlich bei HelloFresh, einem der Stars der Corona-Zeit, und die gar nicht mehr heimliche Allianz zwischen Donald Trump und Elon Musk? Eine staatliche Prämie für Käufer von Elektroautos gab es in Deutschland jahrelang, wurde aber Ende vergangenen Jahres abgeschafft. In China wurde so eine Prämie hingegen wieder eingeführt. Vor kurzem kam aus China die Meldung, dass dort mittlerweile mehr Elektroautos neu zugelassen werden als Verbrenner. In Deutschland wäre das aktuell undenkbar. Jetzt treibt die Staats- und Parteiführung auch den Ausbau von Ladesäulen massiv voran. Aus Peking berichtet unser Korrespondent Benjamin Eisel.
Kein Land der Welt hat mehr Lademöglichkeiten für E-Autos als China. Neuen Zahlen der Nationalen Energieverwaltungsbehörde in Peking zufolge gab es Ende Juli 10,6 Millionen Ladesäulen in der Volksrepublik. Das sind über 50% mehr als noch vor einem Jahr. Die große Mehrheit, nämlich 7,4 Millionen davon, sind private Ladesäulen, der Rest ist öffentlich. Zhou Peng von der Allianz für Ladeinfrastruktur im chinesischen Staatsfernsehen CCTV. China betreibt das weltweit größte Netzwerk an Ladesäulen und Batterietauschstationen. Die Gesamtleistung hat inzwischen 160 Millionen Kilowatt überschritten. Damit können wir den Ladebedarf von mehr als 24 Millionen E-Autos und Plug-in-Hybriden decken. Auf dem größten Automarkt der Welt wachsen die Anteile von Elektroautos rasant. Der chinesische Pkw-Verband CPCA sagt, dass im Juli 878.000 E-Autos und Plug-in-Hybride neu in der Volksrepublik zugelassen wurden. Zum ersten Mal in einem Monat mehr als Pkw mit Verbrennungsmotor. Die meisten neuen Autos mit Batterieantrieb sind chinesische Marken, allen voran der Konzern BYD. Die kommunistische Staats- und Parteiführung treibt die Expansion von E-Autos seit Jahren voran. Unter anderem die EU-Kommission wirft der Regierung in Peking vor, die heimischen Hersteller mit wettbewerbswidrigen Subventionen zu fördern und somit Überkapazitäten zu schaffen. Die Befürchtung, chinesische Autokonzerne fluten die Europäische Union mit billigen Fahrzeugen und verschaffen sich so Wettbewerbsvorteile. Die Behörde in Brüssel hat deswegen vorläufige Sonderzölle auf chinesische E-Autos eingeführt. China wehrt sich nun vor der Welthandelsorganisation gegen das Vorgehen der EU-Kommission. Am Freitag gab das Handelsministerium in Peking bekannt, es habe den Streitbeilegungsmechanismus der WTO angerufen.
In China werden mittlerweile mehr E-Autos zugelassen als Verbrenner und das Land treibt den Ausbau von Ladesäulen massiv voran. Das war ein Beitrag von Benjamin Eisel und mitgehört hat Stefan Bratzel, Professor und Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Hammer.
In China wächst der Anteil von Elektroautos, in Deutschland verkaufen sie sich ziemlich schlecht. Wie kann das sein?
Ja gut, das ist jetzt, wenn man sich ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigt, nun wirklich keine Überraschung mehr. Wir sehen seit Jahren, dass die Elektro-Neuzulassungen in China weit überdurchschnittlich zum Markt wachsen. Und das ist auch insbesondere Ausdruck eben einer starken Förderung. Auf der einen Seite ist im Beitrag angeklungen, die Infrastruktur wird gefördert, es gibt Kaufzuschüsse, es gibt aber auch nicht monetäre Anreize, so sind Elektrofahrzeuge in manchen Städten eben nur dann und nur zulassungsfähig, beziehungsweise Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, da bekommt man teilweise in Shanghai und Peking nur ganz schwer eine Zulassung. Und es gibt ein großes Angebot an Elektrofahrzeugen in China, insbesondere durch einheimische Hersteller. Und das zusammen schafft eben einen riesen Schwung und eine große Marktdynamik, die wir seit Jahren eben sehen. Im Übrigen sind diese Fahrzeuge auch recht innovativ. Das stellen wir auch seit Jahren fest. Also es kommt eine große Welle aus China. Die ist erstmal in China erkennbar, aber diese Welle kommt schrittweise eben auch zu uns und teilweise zurecht, weil eben auch vernünftige Fahrzeuge dort gebaut werden.
Und der Umstand, dass ziemlich viele Elektroautos, auch gerade die Made in Germany, aktuell eher Ladenhüter sind, in Deutschland relativ wenige E-Autos aktuell neu zugelassen werden, entgegen der Pläne, der Wünsche der Politik. Wer hat da wo geschlafen?
Ja, ich glaube, es gab, wenn man so will, in den letzten 10 Jahren ein Koma an verschiedenen Stellen. Zum einen muss man klar sagen, haben die Automobilhersteller die Marktdynamik im Bereich Elektromobilität global, auch vor allem im wichtigsten, im größten Automobilmarkt China, unterschätzt. Zum Zweiten hat man politisch viel zu wenig getan, um das Thema der Elektromobilität, was ja eine Riesentransformation der Branche darstellt, zu unterstützen. Das fängt an bei der Ladeinfrastruktur, die viel zu langsam entwickelt wurde, aber auch in der gesamten Wertschöpfungskette der Elektromobilität, etwa beim Aufbau von Batteriezellfabriken, bei Partnerschaften mit Rohstoffen, die für die Elektromobilität wichtig sind. Überall dort hat man auch politisch die Zeichen der Zeit nicht richtig erkannt, sondern hat schlechterdings hauptsächlich Ziele gesetzt, ohne auch dafür Sorge zu tragen, dass diese Ziele auch erreicht werden können.
Und es läuft nicht gut beim Umstieg auf Elektromobilität. Und wir sehen gerade in den letzten 6 Monaten immer mehr Automanager teilweise, immer mehr Politiker, aber auch Verbraucher, die dann doch wieder in Richtung Verbrenner kaufen, träumen, planen. Die Rede ist auch von einem möglichen Aus des Verbrenner-Aus auf EU-Ebene. Ist das der richtige Weg, jetzt stärker wieder mit Verbrennern zu flirten?
Ich glaube, das hilft dem Automobilstandort Deutschland nicht. Das hilft auch dem Klima überhaupt nicht. Wir haben, wie Sie richtig gesagt haben, eine Kakophonie in der Politik, eine Vielstimmigkeit, wo man versucht, sich politisch hervorzuheben und jetzt sozusagen unter dem vermeintlichen Siegel der Technologieoffenheit versucht, den Verbrenner wieder ins Spiel zu bekommen. Ich glaube, das wird nach hinten losgehen, weil eines ist doch klar, wir müssen beim Thema Innovation ganz vorne mit dabei sein. Und klar ist, dass die Elektromobilität mit weitem Abstand das Rennen gemacht hat. Und wenn es uns nicht gelingt, mindestens so viel innovativer in Deutschland zu sein, wie wir teurer sind, dann werden wir im globalen Wettbewerb keine Chance haben. Und diese Stimmen, die jetzt Dinge wieder zurückführen wollen, die führen dazu, dass eine große Verunsicherung in der Bevölkerung auch stattfindet, ob der Sinnhaftigkeit der Elektromobilität. Das ist wirklich nicht hilfreich, auch nicht hilfreich für die deutsche Industrie. Und insofern hilft man der Automobilindustrie nicht, wenn man nicht die Rahmenbedingungen politisch schafft, damit man erfolgreich sein kann und sozusagen dann eben auch noch falsche Signale in die Öffentlichkeit bringt. Also im Moment haben wir wirklich eine sehr, sehr kritische Situation, die man eben an der Marktdynamik insbesondere in Deutschland ablesen kann. Interessanterweise in manch anderen europäischen Ländern haben wir ja nach wie vor einen deutlichen Zuwachs, wie in Frankreich oder in Großbritannien.
Herr Batzel, Sie sind viel in China unterwegs und dort sind deutsche Autos eben nicht mehr der letzte Schrei, gerade im Elektrobereich. Sie haben es angedeutet, gibt es sehr viele auch starke chinesische Marken. Ich weiß, das ist eine sehr große Frage. Ich möchte sie aber am Ende dieses Interviews stellen. Gibt es, wird es die deutschen Autobauer in 20 Jahren in ihrer Form noch geben?
Ich glaube, es wird sie nur noch dann geben, wenn sie weiter innovativ an der Spitze sind. Da ist nicht alles verloren, im Gegenteil, aber wir müssen auf die richtigen Themen setzen und zwar mit voller Kraft. Das ist beim Thema Elektromobilität der Fall, aber auch beim sogenannten softwaredefinierten vernetzten Fahrzeug und beim nächsten großen Zukunftsthema des autonomen Fahrens. Wenn wir hier nicht vorne weggehen, und dazu gehören auch Rahmenbedingungen wie Energiepreise, wir müssen drüber nachdenken, wie das Lohnniveau sich weiterentwickelt. Wir müssen mehr angreifen. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir große Probleme haben und dann wird der Automobilstandort, der ohnehin von rückläufiger Produktion in den letzten 10-12 Jahren stark betroffen ist und auch Auslastungsprobleme hat, dann wird der Automobilstandort Deutschland noch viel größere Probleme kriegen. Und dass das nicht passiert, da braucht es jetzt eine, wenn man so will, neue Angreifermentalität. Wir müssen von unserem Ross heruntersteigen, müssen lernen, auch von der Regulation, aber auch von der Innovationsstärke der chinesischen Player. Und dann haben wir wieder große Chancen mit unserer Ingenieurskunst in Deutschland.
Stefan Bratzel, Professor und Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Vielen Dank. Manchen macht Einkaufen im Supermarkt große Freude, andere sind gestresst, finden kaum Zeit dafür und hier will HelloFresh, ein Berliner Unternehmen, die sogenannten Kochboxen verschicken, verkaufen mit Zutaten und Rezepten, die dann zu Hause gekocht werden können. In der Corona-Zeit sehr erfolgreich, HelloFresh zwischenzeitlich im DAX, die Aktie zwischenzeitlich 100 Euro wert 2021. In den vergangenen Wochen waren es nur um die 5 Euro. Ein Zeichen, dass die Geschäfte langfristig schlecht laufen? Heute legte der Konzern neue Zahlen vor. Mischa Erhardt.
Ein kleines Unternehmen mit großen Ambitionen. So ist HelloFresh 2017 an die Börse gegangen. Die Idee? Boxen mit allen nötigen Zutaten und Lebensmitteln über eine App bestellbar machen, auf das die Kunden sie sich nach Hause liefern lassen und drauf loskochen können. Mittlerweile aber sind einige Zweifel aufgekommen, ob HelloFresh mit diesem Konzept auf Dauer Gewinne schreiben kann.
Wenn man es mit den Zahlen vom letzten Jahr vergleicht, dann sieht es jetzt wieder so aus, als ob HelloFresh wirklich auch ein bisschen Geld verdienen kann,
sagt Johannes Hesche vom Vermögensverwalter Akatis.
Wenn man sie im längerfristigen Trend sich ansieht, dann ist das doch erstmal nur ein ganz, ganz kleines Durchatmen und wir sind noch weit davon entfernt, wo die Firma früher schon mal war.
Früher, das war während der Hochzeit aller Arten von Online-Bestellungen während der Corona-Pandemie. Und ein Stück zehrt der Kochboxenlieferant von dieser Geschichte offenbar bis heute.
With Meal Kits, we've arguably established the biggest innovation to home cooking during that period.
Mit den Kochboxen habe HelloFresh eine der größten Innovationen für das Kochen zu Hause gebracht und im Ergebnis Millionen zufriedener Kunden, die hunderte Millionen Mahlzeiten bestellt hätten, so Unternehmenschef Dominik Richter zu den Quartalszahlen seines Unternehmens. Allerdings hat der einstige Hype deutlich nachgelassen. Die Nachfrage nach den Boxen mit Gemüse, Fleisch und den passenden Gewürzen sinkt. Deswegen versucht HelloFresh, sich nun zum Teil neu zu erfinden und Terrain auf dem Feld von Fertigmahlzeiten zu gewinnen. Johannes Hesche.
Ich sag mal so, noch nicht mal der einfachere Geschäftsbereich, unter Anführungsstrichen mit nur den Kochboxen, war richtig profitabel. Ich bin jetzt gespannt, ob sie es beim anderen dann wirklich auf Dauer profitabel hinbekommen. Könnte schon sein, dass man das mit gutem Marketing und mit einem Fokus auf Fitness und ernährungsbewusste Personen ein bisschen besser hinbekommen könnte, als das bei den Meal Kits, also bei diesen Kochboxen, vorher der Fall war.
Doch ob diese Wende gelingt, wird man erst in Zukunft sehen. Immerhin erfordert die Umstellung Investitionen und wird auch in Zukunft mögliche Gewinne schmälern. Dafür verspricht HelloFresh, dass der neue Bereich der Fertiggerichte höhere Gewinnmargen berge als das herkömmliche Geschäft mit den Kochboxen. Diese Boxen bewirbt HelloFresh auf seiner Webseite nach wie vor und lockt mit Versprechen wie einem 120-Euro-Rabatt für Neukunden. Allerdings warnen Verbraucherschützer, dass dies nicht in allen Fällen gelte, sondern nur bei bestimmten Abonnements für Kochboxen. Man solle daher bei HelloFresh genau auf Details und die Geschäftsbedingungen achten.
Man setzt ja gern den Haken, was meistens verlangt ist, wenn ich die Bestellung tätige, aber man liest sie ja meistens nicht konkret durch. Das würden wir bei HelloFresh definitiv empfehlen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen haben sie auch schon nachgebessert. Da stehen mittlerweile konkret Sachen drinne. Zum Beispiel auch, dass es sich ja auch manchmal um leicht verderbliche Ware handelt oder sehr oft bei Lebensmitteln. Und die kann ich eigentlich auch gar nicht mehr zurückgeben. Also auch der Widerruf ist bei bestimmten Waren ausgeschlossen. Das erfahre ich aber auch erst, wenn ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen lese.
Sagt Heike Silber von der Verbraucherschutzzentrale Baden-Württemberg. Die Verbraucherschützer sind gegen HelloFresh bereits vor Gericht gezogen. Allerdings ist das Unternehmen in Berufung gegangen und der Beginn des Berufungsverfahrens, der steht noch aus.
Michael, der Geschäftsmann Elon Musk gab sich mal als Anhänger der Demokraten, aber er ist es nicht. Musk kaufte die Plattform Twitter vor wenigen Jahren, weil ihm die zu woke war, also übertrieben politisch korrekt, und er die Meinungsfreiheit in Gefahr sah. Heute heißt Twitter X und Elon Musk macht dort keinen Hehl daraus, wen er bei den US-Präsidentschaftswahlen unterstützen wird. Donald Trump. Der Mann, der wegen seiner Posts von Twitter einst verbannt worden war und seit kurzem dort wieder poltert. Auf X unterhielten sich die beiden Männer. Nina Barth berichtet.
Mit 40 Minuten Verspätung hat das Gespräch begonnen, wie Elon Musk auf X mitteilte, wegen eines massiven Cyberangriffs, was nicht bewiesen ist. Musk erklärte zu Beginn des Gesprächs, man sehe durch diesen Angriff, wie groß der Widerstand dagegen sei zu hören, was Präsident Trump zu sagen habe.
As this massive attack illustrates, there's a lot of opposition to people just hearing what President Trump has to say.
Und Trump hatte viel zu sagen. Per E-Mail hatte der republikanische Präsidentschaftskandidat das Gespräch als Interview des Jahrhunderts ankündigen lassen. Und Trump erklärte in den mehr als 2 Stunden, die das Gespräch dauerte, erneut, er werde die Zahl illegaler Migranten reduzieren, er werde dafür sorgen, dass es den Leuten finanziell besser gehe, dass Amerika sicherer sei. Trump warnte, wie so oft, vor einem dritten Weltkrieg.
We have numerous places that could end up in a World War III right now for no reason whatsoever.
I think you're right. I think people underrate the risk of World War III.
Und Musk stimmte zu. Ja, die Menschen unterschätzten die Gefahr eines dritten Weltkrieges. Überhaupt verstanden sich die beiden bestens. Unwahrheiten von Trump ließ Musk unwidersprochen. Er fände es toll, über Dinge ausführlich sprechen zu können, sagte Trump und fragte, ob Musk sich vorstellen könne, Präsident Joe Biden oder die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris seien zu dem Interview in der Lage.
And by the way, you think Biden could do this interview? Do you think that Kamala could do this interview? They would take a pass
no,
on you.
No, they cannot.
Trump und Musk, 2 Männer mit einem gemeinsamen Ziel, einen Wahlsieg der Demokraten verhindern. 2 Männer, die erkannt haben, dass sie dieses Ziel mit vereinten Kräften eher erreichen können. Der eine, Trump, will durch Musk seiner Kampagne neuen Schwung verleihen, hat mit dem Gespräch zeitweise mehr als 1,3 Millionen Leute gleichzeitig erreicht. Der andere, Musk, hat seine wirtschaftlichen Interessen im Blick, hofft als Chef von X, SpaceX und Tesla von einem Wahlsieg Trumps zu profitieren. Und er bot sich auch gleich als Berater in einer Trump-Regierung an. Er könne in einer Kommission mitarbeiten, die darauf schaue, dass das Geld der Steuerzahler sinnvoll ausgegeben werde, so Musk. Fände ich super, entgegnete Trump.
I'd be happy to help out on such a commission.
I'd love it.
If it were formed.
Und dabei waren die 2 lange Zeit keine Freunde. Im Gegenteil. 2022 erklärte Musk, Trump sei zu alt für eine 2. Amtszeit. Trump bezeichnete Musk als Schwachkopf. Im vergangenen November dann sagte Musk, der nach eigenen Angaben jahrzehntelang demokratisch gewählt hat, auf einer Veranstaltung der New York Times, er werde nicht wieder für Joe Biden stimmen.
I would not vote for Biden.
Damals noch kein klares Bekenntnis von Musk zu Trump. Das kam dann aber nach dem Attentat auf den Ex-Präsidenten im vergangenen Monat. Trump erklärte daraufhin, Elon Musk sei großartig.
He's great. Elon Musk.
Seit Musk Twitter, heute X, übernommen hat, lässt er die Verbreitung ultrarechter Verschwörungsideologie zu und nutzt X heute mehr denn je, um seine deutlich nach rechts gerückten persönlichen politischen Ansichten zu verbreiten. Laut einer Studie der Nichtregierungsorganisation Center for Digital Hate, Zentrum zur Eindämmung von digitalem Hass, hat Musk seit Januar auf X 50 falsche oder irreführende Botschaften zur bevorstehenden Wahl verbreitet. Falschbotschaften, von denen Trump profitieren könnte.
Die Ökonomen am Mannheimer ZDW-Institut gelten als nüchtern und sachlich. Wenn dort also heute von einem Einbruch beim wirtschaftlichen Ausblick die Rede ist, dann ist das bemerkenswert. Der sogenannte ZDW-Index ist deutlicher gesunken als von vielen erwartet. Konstantin Röse berichtet.
Für viele Börsianer kamen die Zahlen der Wirtschaftsforscher des ZDW überraschend. Das Barometer für die Konjunkturerwartungen sackte im August von rund 42 auf 20 Punkte ab. Finanzprofis schauen damit pessimistischer auf die kommenden 6 Monate als erwartet. Die Wirtschaftsforscher sprechen vom größten Einbruch seit 2 Jahren und auch die gegenwärtige Lage wurde schlechter bewertet. Die Gründe dafür liegen besonders am Börsengeschehen, sagt Felix Hüfner, Chefvolkswirt der UBS Bank.
Da spielen eben die ganzen Finanzkennzahlen eine Rolle. Das sind die Zinsen, das ist der Ölpreis, das sind die Aktienkurse. Und häufig haben die eben einen Vorlauf vor der Konjunktur. Das heißt, bevor die Unternehmen sehen, dass ihre Aufträge zurückgehen, merkt man schon bei den Finanzkennzahlen, dass sich das abzeichnet.
Sorgen macht auch die Weltkonjunktur. Wachstumsmotoren wie die USA oder China schwächeln. Dazu kommen geopolitische Spannungen wie der Ukraine-Krieg oder der Konflikt im Nahen Osten. Ökonomen kommentierten heute, die ZEW-Daten würden den Eindruck bekräftigen, dass die deutsche Wirtschaft nicht richtig auf die Beine komme. Im 2. Quartal schrumpfte die Wirtschaftsleistung um 0,1%. Viele Experten rechnen damit, dass die deutsche Konjunktur auch im Sommer weitgehend auf der Stelle treten dürfte. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Verbraucher, sagt Felix Hüfner.
Wir sehen, dass die Konsumenten sehr viel von den Lohnerhöhungen sparen, statt es auszugeben. Die Leute konsumieren Reisen, sie gehen in Restaurants. Aber der Güterkonsum, also das Kaufen von Autos, von Fahrrädern, von anderen Gütern, läuft relativ schlecht.
Und mit diesen Infos und Aussagen geht es zu Claudia Werle an der Börse in Frankfurt am Main. Claudia, das sind ja volatile Wochen und Tage, also unruhige Tage und Wochen an der Börse und jetzt ein deutlicher Einbruch beim ZDW-Index. Sorgt das bei euch, bei dir, bei Ihnen für miese Stimmung?
Zumindest kamen die Reaktionen auf den Einbruch des ZDW-Indexes prompt. Der DAX knickt ein, gibt zum Mittag seine bisherigen Tagesgewinne wieder ab. Es ist einfach eine weitere schlechte Nachricht für die Konjunktur. Es bekräftigt den Eindruck, dass die deutsche Wirtschaft nicht so richtig auf die Beine kommt, sagen Ökonomen. Am Nachmittag kamen dann gute Nachrichten von Konjunkturseite aus den USA. Die Erzeugerpreise sind im Juli weniger stark gestiegen, als man das im Vorfeld erwartet hat. Das sind die Preise, die bei der Herstellung oder Erzeugung von Produkten anfallen und die dann mit etwas zeitlicher Verzögerung auch auf die Verbraucherpreise auswirken. Der DAX ist aktuell 0,5% im Plus. Er steht jetzt bei 17.807 Punkten.
Stichwort Kochboxen. Wir haben in dieser Sendung über HelloFresh berichtet. Heute Zufriedenheit über eine neue Strategie.
Zumindest ist es ein Versuch, mit der schwierigen Situation umzugehen. Ob die Strategie aufgehen wird, ist keine ausgemachte Sache. Es gibt einfach sehr, sehr viele, die fertige Speisen versenden. Da gehören Pizzerien genauso dazu wie Restaurants. Die einen setzen auf spezielle Lieferdienste, die andere haben eigene Kuriere unter Vertrag. Immerhin, die Strategie kommt heute gut an. Aktien von HelloFresh sind satte 14% im Plus am Nachmittag.
Erst kam die heftige Inflation, erinnern sich fast alle noch dran, in den vergangenen Jahren. Dann kamen für viele kräftige Lohnerhöhungen und das Forschungsinstitut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sagt jetzt, unterm Strich haben viele Bürgerinnen und Bürger mehr Geld in der Tasche.
Wenn wir auf die Tarifrunden in diesem Jahr schauen, die IG Metall beispielsweise fordert 7% mehr Lohn für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. In der Baubranche gibt es mehr Geld, beim Groß- und Außenhandel genauso. Die Gehälter der Beschäftigten bei den privaten Banken steigen. Ich könnte diese Liste noch lange fortsetzen. Die Wissenschaftler beim Hans Böckler, bei der Hans-Böckler-Stiftung sagen jetzt, was halt auch noch hinzukommt, ist, dass die Inflation langsamer steigt und daraus ergibt sich dann ein Reallohnzuwachs von über 3%. Mehr Geld in der Tasche zu haben ist das eine, das Geld auszugeben ist aber das andere.
Wir haben ganz kurz Zeit, um über Wasserstoff zu reden.
Wasserstoff spielt eine Schlüsselrolle, wenn es um die Energiewende geht. Also weg von fossiler Energie hin zu erneuerbaren Energien. Die Wasserstofftochter ThyssenKrupp Nucera hat heute Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Allerdings, die Bedeutung von solcher Projekte steht außer Frage. Die Ergebnisse sind aber geschrumpft. Nucera-Aktien trotzdem 3% im Plus.
Euro, Anleihemarkt und Goldpreis.
Der Euro 1,0951 $. Die Umlaufrendite auf 2,22% gesunken und die Feinunze Gold kostet $2,469,63.
Claudia Werle war das und das war Wirtschaft und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Benjamin Hammer.